eine neue Serie angefangen. Ich bin noch nicht ganz sicher, wie ich sie benenne, aber wir haben auf jeden Fall eine neue Serie angefangen. Und zwar geht es um die Gemeinde. Okay, es geht um das Haus Gottes. Es geht darum, okay, wie sieht eine Gemeinde aus? Wie stellt sich Gott eine Gemeinde vor? Und letzte Woche haben wir darüber gesprochen, beziehungsweise mein Titel letzte Woche war nichts gemein und doch verbunden. Okay, das sieht so aus, dass Menschen nichts miteinander zu tun haben und es scheint so, dass ihre Leben eigentlich sozusagen komplett separat voneinander laufen und am Ende siehst du, landen sie trotzdem vor den Füßen Jesu, beziehungsweise sind fast voneinander abhängig. Und heute ist meine Predigt und die heißt ausgesondert, aber nicht ausgegrenzt. Stimmt irgendwas nicht? Und zwar ausgesondert, aber nicht ausgegrenzt. Okay? Und eine der Dinge, lasst uns mal kurz zu Epheser 3 gehen, zu Epheser 3. Halleluja. Schaut mal, Epheser 3, Vers 9 bis 10. Hier sagt Paulus, es ist mein Auftrag, allen Menschen die Augen dafür zu öffnen, wie der Plan verwirklicht wird, den Gott, der Schöpfer des Universums, vor aller Zeit gefasst hat. Bisher war dieser Plan ein in Gott selbst verborgenes Geheimnis. Was Paulus hier sagt, er sagt, okay, Gott hatte vor Grundlegung der Welt ein Geheimnis gehabt und bisher war dieses Geheimnis verborgen. Okay, was ist Gottes Herz, was ist Gottes Anliegen, was ist das Geheimnis des Gott sozusagen, was ist das, was Gott im Herzen trägt, aber den Menschen offenbaren möchte. Und Paulus sagt, seine Aufgabe ist es, den Menschen die Augen zu öffnen, wie Gott das machen wird. Okay, wie macht Gott, dass er die Pläne, sein Herz den Menschen offenbart? Und schaut mal, im Vers 10 steht, doch jetzt sollen die Mächte und Gewalten in der unsichtbaren Welt durch die Gemeinde die ganze Tiefe und Weite von Gottes Weisheit erkennen. Das bedeutet, Gott hat von Anbeginn der Zeit, bevor er überhaupt irgendetwas geschaffen hat, in seinem Herzen hat er einen Plan gehabt. Und den Plan hat er so lange verborgen, bis Jesus sozusagen ans Kreuz gegangen ist, beziehungsweise auferstanden ist. Und Paulus sieht seine Aufgabe jetzt darin, dass wir das, was Gott auf seinem Herzen hat, was er sozusagen machen will, was er auf der Erde machen will, was verborgen war für alle, er sagt, und das will ich jetzt den Menschen die Augen öffnen, damit sie verstehen, wie sowas zustande kommt. Und er sagt, es ist nicht durch einen König, nicht durch einen Prophet, nicht durch einen Apostel, nicht durch einen Fürbitter, nicht durch einen Totalgesandten, er sagt durch die Gemeinde. Es ist die Gemeinde, die sozusagen der Welt eigentlich aufzeigen sollte, wie, was Gottes Ansinnen, was Gottes Vorstellung, was Gottes Ziel ist zu tun. Die Sache ist nur die, dass wir einfach manchmal oder sagen wir mal vor allem im letzten Jahrhundert einfach zu sehr davon abgekommen sind, dass wir wissen, wir sind zwar nicht von der Welt, aber irgendwie, genau. Wir hatten das Problem, dass wir sozusagen uns ausgesondert haben, in den Jahrhunderten davor, wir haben uns ausgesondert, aber auch ausgegrenzt. Die Sache ist die, wir sollen uns aussondern, weil wir sind ausgesondert, von Gott sozusagen auserwählt, von Gott aus einem Machtbereich versetzt in einen anderen, aber sich nicht ausgrenzen. So, auf der anderen Seite müssen wir schauen, dass wir, weil wir uns nicht ausgrenzen wollen, dass wir uns sozusagen von Gott auch nicht aussondern lassen. Das sind so diese zwei Sachen. Hey, wir wollen keine Freaks sein, wir wollen hier nicht rumlaufen mit einem Dutt und mit Röcken und so weiter. Ihr wisst ja, Schottenröcken und so. Aber wir wollen auch gleichzeitig trotzdem, dass man sieht, hey, wir sind heilig. Wir sind ausgesondert. Wir sind anders. Wir strahlen anders. Und wir leben anders. Okay? Schon wieder die da oben, ey. Und ich liebe die Geschichte von der Berufung von Levi in Lukas 5. In Lukas 5 steht, schau mal ab Vers 27, lasst uns gemeinsam lesen. Als Jesus danach weiterging, und am Zollhaus vorbeikam, sah er dort einen Zolleinnehmer sitzen, einen Mann namens Levi. Jesus sagte zu ihm, folge mir nach. Da stand Levi auf, ließ alles zurück und folgte Jesus. Das Ding ist, was wir verstehen müssen, ist, die Zolleinnehmer waren sozusagen die, wie soll ich sagen, die verachtendsten Personen in der jüdischen Gesellschaft. Ich kann das ein bisschen nachvollziehen. Ich muss sagen, die Leute vom Finanzamt sind jetzt auch nicht meine Lieblingspersonen. Aber, Spaß. Aber was du hier, was das Problem bei diesen hier war, ist, dass er eigentlich ein Jude war. Levi war ein Jude, der für diejenigen gearbeitet hat, die sie eigentlich unterdrücken. Das heißt, er hat eigentlich für das römische Regierungssystem gearbeitet und hat gleichzeitig in dem römischen Regierungssystem, hat er sozusagen von seinem eigenen Volk, hat er Steuern eingetrieben. Okay? Das heißt, eigentlich, das machst du nicht. Junge, weißt du, ich meine so, die Feinde bekämpft man, man macht sich nicht eins mit denen. Und deswegen waren die super verpönt. Aber auf der anderen Seite, was sie noch gemacht haben, diese Zolleinnehmer, nicht nur haben sie das gemacht, sondern sie haben sozusagen eine gesetzliche Schlupfwinkel gefunden. Das heißt, Schwarzarbeit. Und hat sozusagen, hatte seine eigenen Mitmenschen, hat er sozusagen ausgenommen und in seine eigene Tasche gesteckt. Auf der anderen Seite, was du verstehen musst, ist, er hieß Levi. Levi ist eigentlich vom Priesterstamm. Was bedeutet, seine Aufgabe ist eigentlich, nicht die Menschen auszunehmen, sondern sich selber auszugießen, um die Menschen zu Gott zu führen. Weil der Stamm Levi, beziehungsweise der Stamm der Priester, war eigentlich dafür da, um die Menschen zum Tempel zu führen, damit sie sich Gott nahen können und Gott vor ihnen erscheinen kann. Und nicht er sich von seinem Volk sozusagen bereichert in seine eigenen Taschen. Und dann steht, schau mal, und Levi, Jesus sagt zu Levi, folge mir nach, und das ist das, was die Welt verändert, ist, da stand Levi auf und ließ alles zurück und folgte Jesus nach. Was wir sehen werden, ist, dass wenn wirklich Gott erscheint, wenn wirklich eine Gemeinde wirklich den Heiligen Geist Raum lässt, nicht auf eine freakige Art und Weise, versteht mich bitte nicht falsch, genau, nicht auf eine Art und Weise, wo jeder denkt, er darf machen, was er will, weil das ist nicht Gemeinde. Gemeinde ist trotzdem, hat eine Ordnung und eine Freiheit des Heiligen Geistes, damit die Herrlichkeit Gottes offenbar wird, der ganzen Welt. Das ist die Freiheit, die wir haben, nicht die Freiheit, jeder darf machen, was er will. Da müssen wir wieder zurück zum Text, genau, und der Text sagt das nicht, dass wo der Geist Gottes ist, da ist Freiheit, jeder darf machen, das steht so nicht drin, okay, das ist etwas, was jemand aufgefasst hat und irgendwie in charismatischen Kreisen ist es auf jeden Fall total verbreitet, aber der Kontext sagt komplett was anderes. Aber Levi war unzufrieden mit dem religiösen System. Levi, der eigentlich dafür zuständig war, Menschen zu Gott zu führen, aber er konnte in diesem religiösen System, hat er sich nicht wohlgefühlt, beziehungsweise er konnte damit nichts anfangen. Und Levi war nicht unbedingt einer, hey, der von Gott nichts wissen wollte. Levi war einfach von der Religiosität und von dem ganzen System, konnte er damit nichts anfangen, weil da drin kein Leben war. So, was jemand, der, und ich kann das nachvollziehen, ich habe Gott geliebt von Anfang an. Ich habe ihn zwar nicht gefürchtet, aber ich habe ihn geliebt. Ich habe mein Leben lang, wenn du mich als Sechsjährigen gefragt hast, was willst du werden, habe ich gesagt Priester. Als Neunjähriger habe ich gesagt Priester, als Zwölfjähriger habe ich gesagt Priester, als 13-Jähriger habe ich gesagt, nee, nicht mehr Priester. Weil dann hat mir jemand zu mir gesagt, mein Religionslehrer, der Pfarrer war, und zwar in der 5. Klasse, der hat zu mir gesagt, hey, willst du wirklich Priester werden? Hey, ich organisiere dir einen Ort in einem Kloster. Weißt, da kannst du dann gelehrt, geschult, ich sagte, okay, ich sag, gibt's auch Mädchen? Ich sagte, nur 85-Jährigen, die das Essen machen. Ich sagte, okay, ich will kein Priester mehr werden. Ich wollte Gott dienen auf irgendeine Art und Weise. Nur das Ding ist, wie mein Leben verlaufen ist, ist in eine komplett andere Richtung. Ich wurde zu einem Zolleinnehmer sozusagen. Und nicht, weil ich Gott nicht liebte, sondern weil in diesem System habe ich Gott nicht gefunden. Aber an dem Tag, als Gott vorbeikam, an dem Tag, als Jesus vorbeikam ohne dass ich wusste, dass er überhaupt vorbeikommen wird, hat er gesagt, folge mir nach. Und sofort bin ich ihm nachgefolgt und habe alles zurückgelassen. Ich meine alles. All mein Zollgeld, das ich eingetrieben hatte, das in meiner Matratze versteckt war. Ich wusste nicht, was ich damit tun soll. Deswegen habe ich die ersten Zeit, habe ich immer alle eingeladen zum Essen und Trinken gehen und so weiter, weil ich nicht wusste, hey, das ist kein gutes Geld, okay? Was mache ich jetzt damit? Und ich habe zum Beispiel, was ich dann gemacht habe, ist, ich bin so oft schwarz gefahren, auch als Jugendlicher, und ich habe mir gedacht, okay, das will ich jetzt zurückzahlen, aber wie zahle ich das jetzt zurück? Was ich dann gemacht habe, bin auf dem Ticketautomat und habe Tickets gelöst, obwohl ich sie nicht brauche. Habe ich gedacht, okay, so komme ich wahrscheinlich dahin und kann es wieder zurückzahlen. Aber was er gemacht hat, Jesus, das heißt, das religiöse System hat ihm nicht weitergeholfen. Das religiöse System, das heißt, in dem er aufgewachsen ist, er wusste, es gibt Gott, und trotzdem kam er nicht dahin, gottesfürchtig zu sein. Aber als Jesus, als das Leben kam und Jesus ihn berief, steht, er stand auf und ließ alles zurück. Und schaut mal, was das nächste. Levi gab Jesus zu Ehren in seinem Haus ein großes Fest. Das habe ich dann gemacht, okay, mit dem ganzen Geld immer alle eingeladen. Großes Fest, weißt du, also. Nur, was Levi gemacht hat, pass auf, er gibt ein großes Fest, um Jesus zu ehren. Um Jesus zu ehren, wäre meine Vorstellung ist, okay, jetzt den Bürgermeister müsste ich einladen, okay, vielleicht, und dann noch die ganzen Leiter der ganzen Stadt und so weiter. Aber Levi, um Jesus zu ehren, gibt er ein großes Fest. Zusammen mit Jesus und seinen Jüngern nahmen zahlreiche Zolleinnehmer und andere Leute von zweifelhaftem Ruf, also Sünder nach Markus 2,15, an dem Essen teil. Um Jesus zu ehren, was Levi macht, ist nicht, er lädt nicht die Großen der Welt ein, er lädt nicht die Leiter der Welt ein, sondern um Jesus zu ehren, lädt er die ein, die Sünder sind. Und das ist die Gemeinde. Die Gemeinde ist, ja, Jesus muss da, Jesus hat Levi ausgesondert, aber er hat Levi nicht ausgegrenzt. Levi wurde ausgesondert von Jesus. Warum? Er wurde so berührt von Jesus. Er war so berührt von was auch immer da war. Aber wisst ihr was? Das muss so krass sein, dass wenn jemand sagt, folge mir nach, ohne dass du ihn kennst, du ihm einfach nur nachfolgst und alles zurücklässt. Das war so eine intensive Begegnung mit Gott. Aber er hat ihn nicht ausgegrenzt. Sondern Levi war so dankbar, dass er ein Fest, um Jesus zu ehren, veranstaltet. Und was er gemacht hat, er hat alle Sünder, die er kannte, ebenso eingeladen, um Jesus zu ehren. Er hat nicht die Großen eingeladen, er hat nicht die Bekannten eingeladen, er hat nicht die religiösen Leiter eingeladen, sondern er hat die eingeladen, die Sünder sind. Und dann steht, die Pharisäer und ihre Anhänger unter den Schriftgelehrten waren darüber empört und stellten die Jünger zur Rede. Wie könnt ihr nur zusammen mit Zolleinnehmern und Sündern essen und trinken, sagten sie. Jesus selbst gab ihnen die Antwort, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, um die Gerechten zu rufen. Ich bin gekommen, um Sünder zur Umkehr zu führen und zu rufen. Es ist so interessant, dass vor allem religiöse Leute, und ich hoffe, ich gehöre nicht dazu, aber manchmal wahrscheinlich, Halleluja, danke Jesus für Gnade. Aber es ist interessant, wenn du die Bibel liest, ich finde sowas von erstaunlich mit den Pharisäern. Es gibt da so eine Geschichte, ich glaube, die ist im Johannes 5. Kennt ihr die Geschichte, wo dieser beziehungsweise dieser Kranke, es steht nicht drin, was er für eine Krankheit hat, aber er ist seit 38 Jahren ist er krank, behindert, gelähmt, was auch immer. Und er wartet am Teich von Bethesda, um geheilt zu werden. Er wartet auf einen Engel, der kommt, dieses Wasser in Bewegung bringt, und der Erste, der in dieses Wasser kommt, wird geheilt. Was ich glaube, nicht ein Engel Gottes war, okay? Das war, und wenn du diese ganze Umgebung verstehst dort, wirst du verstehen, dass es eigentlich eine dämonische Aktivität war, aber er war so zerbrochen, dass er geheilt werden wollte. Und Jesus kommt zu ihm. Pass auf, Jesus kommt zu ihm und sagt, hey, was er denn will, weißt du, mein so, was für eine Frage, Jesus, lauter Kranke da, die nur darauf warten, da irgendwie reinzukommen, was willst du? Jeder will geheilt werden, Jesus. Falls du es nicht weißt, aber ich gehe davon aus, er weiß es. Aber jetzt pass auf, er heilt ihn. Und dann sehen die Pharisäer diesen Mann und haben ein Problem damit, dass er sein Bett umherträgt. 38 Jahre lang laufen sie an ihm vorbei und haben kein Problem, dass er krank ist. Und jetzt, wo er gesund ist, haben sie auf einmal ein Problem mit ihm. Und das ist der religiöse Geist, wo ich hoffe, dass die Gemeinde eigentlich rauskommt, beziehungsweise da nicht reingeht. Dass so verstrickt, so verzweigt in Vorstellungen, in Theorien, in Glaubensüberzeugungen, die man hat, die man irgendwo mal gehört hat und sich sowas von da verstrickt hat, dass man eigentlich das Leben hinter etwas nicht sieht. Und das ist dieses Pharisäertum, dass, hey, das passt in unser Konzept nicht, also, hey, was machst du, wieso trägst du dein Bett umher? Anstatt mit ihm zu preisen, anstatt mit ihm Gemeinschaft zu haben, ihn zu fragen, hey, woher kommt dieses Wunder? Die Sache ist die, ich finde Jesus sowas von krass, dass Jesus diesen jungen Mann da, oder jungen Mann, naja, 38, wie alt auch immer er war, auf jeden Fall, Jesus diesen Mann heilt. Passt mal auf, dieser Mann war nicht mal dankbar, dieser Mann hat nicht mal nach Jesus gefragt, dieser Mann hat nicht mal nach Jesus gesucht, Jesus hat ihn gefunden. Jesus hat aktiv ihn gefunden. Wir glauben oft, dass viele Sachen einfach so geschehen müssen. Nein, 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 die Bibel sagt, macht mir ein Heiligtum. Was bedeutet, es passiert nicht einfach so, sondern es benötigt eine gewisse Aktivität von uns. Und hier ist einer, jetzt pass auf, das finde ich so krass, dass Jesus, 38 Jahre Verzweiflung, Jesus heilt ihn, passt auf, er. Die Pharisäer sehen und sagen, hey, wieso trägst du dein Bett umher? Und er sagt, hey, ich war das nicht, ich wurde geheilt. Und sie fragen ihn, von wem? Und er so, keine Ahnung. Er sagt, keine Ahnung. Ich meine so, wie krass gnädig, liebevoll und ausschüttend Jesus ist. Ihm geht es nicht darum, dass jeder dann weiß, dass er ihn geheilt hat. Er ist einfach so leidenschaftlich nach Menschen aus, dass er ihn einfach heilt, ob er es wissen wird oder nicht, ob er dankbar sein wird oder nicht. Jesus hat ihn berührt, geheilt. Bam. Ohne irgendetwas zu erwarten. Ich finde es so krass. Und ich glaube wirklich, dass das eins der größten Dinge ist für uns als Gemeinde, ist, dass wir Dinge tun, ohne jemals was zu erwarten. Und das ist unheimlich schwierig. Unheimlich schwierig. Schaut mal in Hebräer 11, 39 bis 40, das sind die Glaubenshelden. Das ist sozusagen the Hall of Faith, also die Ruhmeshalle der Gläubigen. Wird hier aufgelistet in Hebräer 11 und dann steht im Vers 39 und 40 und ich denke mir, Jesus, ich weiß nicht, ob ich ein Glaubensheld sein will. Weil da steht, und diese alle, und da steht von Abel, Abraham, Noah, all diejenigen, die aus den Gefängnissen nicht freigelassen werden wollten, sondern gefangen blieben, umgebracht wurden, um einer besseren Auferstehung willen. Diese alle, steht, und diese alle, die durch den Glauben ein Zeugnis erhielten, haben die Verheißung nicht erlangt. Da Gott für uns etwas Besseres vorgesehen hat, damit sie nicht ohne uns vollendet werden sollten. Sind wir bereit, das ist Glauben, das ist Wandel, das ist die Gemeinde. Das bedeutet, dass auf unserem Rücken, auf unserer Last andere errettet werden. Auf unserem Rücken und auf unserer Last andere gesegnet werden. Das ist sowas von schwierig, aber das ist das Fundament des Christentums. Und die Frage ist, hey, wie kommen wir dahin? Wie werden wir sowas von entfacht. Ich sage euch, das ist nicht so einfach. Manchmal denke ich mir, ja Gott, ich würde das machen. Aber wenn ich dann davor stehe, durch meine vielen Reisen habe ich viele Meilen angehäuft. Was bedeutet, ich kann Meilen benutzen, um zum Beispiel ein Upgrade beim Flugzeug zu bekommen. Das heißt, ohne etwas zu zahlen, kann ich von der normalen Klasse zur Business-Klasse hochgestuft werden. Okay? Und meine Meilen habe ich gespart, um uns als Familie zu segnen. Wenn wir mal sozusagen so weit sind und genügend Finanzen haben, um mal einen richtig schönen Urlaub zu genießen, dann würde ich, ohne dass es meine zwei wissen, würde ich uns allen ein Upgrade spendieren. Und diesen Sommer war es soweit. Und diesen Sommer, wir fliegen nach Thailand und ohne dass sie es wussten, habe ich sozusagen mit der Fluggesellschaft telefoniert und habe ein Upgrade in die Business-Klasse bekommen. So, was aber war, ist, ich konnte nur zwei upgraden statt drei, weil irgendetwas im System irgendwas nicht gestimmt hat. Und ich habe gedacht, weißt du was? Hey, meine zwei, ich will, dass sie ihr Upgrade haben. Okay. Und die haben ihr Upgrade bekommen. Und ich habe gedacht, weißt du, meins wird sowieso danach geregelt. So, die nächsten Tage habe ich noch immer kein Upgrade. Die haben ihr Upgrade, ich habe noch immer kein Upgrade. Danke, Jesus, Halleluja, die werden sich so freuen, Halleluja. Ein Tag vor dem Abflug, ich habe noch immer kein Upgrade. Halleluja, Herr, ich bin dein Kind, ich weiß, ey, deine Gnade ist übergroß in meinem Leben, du bringst Durchbrüche, du schaffst Multiplikation, Halleluja. Wir wissen ja alle, was man alles sagen muss, okay? Und der Tag des Flugs, ich noch immer kein Upgrade. Ich steige ins Flugzeug ein, noch immer kein Upgrade. Was macht denn der Boy? Ich gehe zum Kapitän. Und der Kapitän sagt, hey, ja, ich guck mal, was passiert und so weiter. Ich muss mal gucken. Das Ding ist, die ganze Businessklasse war voll. Ich war so happy für meine zwei. Weil die Sache ist, dass durch die Zeit, durch den Zeitunterschied und so weiter, hatte Isa einfach ein bisschen Schwierigkeiten. Das bedeutet, ich weiß, hey, weil in der Businessklasse, da kannst du den Sitz so komplett senkrecht stellen und kannst schlafen. Und dann weiß ich, dass meine Frau wird kein Jetlag haben und so weiter. Wir werden einfach einen tollen Urlaub haben und so weiter. Mein Sohn genießt so einen Bildschirm, weiß ich mal so, der ihn abhalten wird vom Schlafen, aber ist okay. Dort hast du deine eigene Stewardess, die dich ständig fragt, ob du noch irgendetwas brauchst und so weiter. Das Essen, das da kommt, ist eh vergleichbar wie im Restaurant und nicht wie in einer Kantine für Tiere oder sowas. Nein, anyways. Auf jeden Fall, ich saß da und bin da, solange es ging, mit denen und freue mich einfach nur, dass sie das genießen. Weißt du, also meine Frau ist da, mein Sohn ist da, er fliegt, ich weiß nicht, das letzte Mal, als er geflogen ist, war er 4, kann sich nicht mehr erinnern. Habe ich gedacht, hey, habe ich das hier jetzt richtig gemacht? Weil er denkt jetzt, er darf immer Business-Klasse fliegen, okay? Aber ich habe gedacht, nein, das ist eine gute Lehre. Das heißt, dass er mal Business-Klasse erlebt und dass er, weil, weißt du, also, wer hochfliegt, ja, genau, mal dann richtig in der Absteigerklasse, nein, nicht so, aber dann, weil ankommt, Halleluja. Ich dachte, nee, das ist eine gute Lehre für ihn. Auf jeden Fall, ich habe mich so gefreut für meine zwei, weiß ich nicht so, weil auf meinem Rücken wurden die gesegnet, Halleluja. Und ich bin da bei denen und sehe, wie die das genießen und so weiter, die Ise in Tränen schon morgens, weißt du, mein Mann hat immer so ein bisschen, ja, so bin ich, Halleluja. Und sitzt da hinten, weißt du, und dann kurz vorm Abflug muss ich zu meinem Platz nach hinten. Und zu meinem Platz gehe ich, zu meinem Mann, und bin einfach nur stolz auf mich, dass ich das für meine zwei ermögliche. Und ich konnte sie so sehen, so aus dem Winkel konnte ich sie sehen, wie sie das genießen. Das Ding ist, kurz vorm Abflug, beziehungsweise wenn du oben bist, kommt die Stewardess und zieht den Vorhang zu zwischen der Business-Klasse und der normalen Klasse, um dir mitzuteilen, du bist weniger wert. Und in dem Augenblick denke ich mir, irgendwas ist falsch hier. Irgendwas passt nicht. Das ist eigentlich mein Platz da vorne. Das kann nicht sein. Und in mir steigt auf, wisst ihr eigentlich, wer ich bin? Weißt du, so? Nein. Aber da, was mir Gott dann aufgezeigt hat, ist, Junge, pass mal auf, dass das Wertvollste, das du im Leben hast, du genießt es da und bist, und hast es ihnen ermöglicht, aber wenn du es aber auch nicht genießt, hast du ein gewisses Problem in deinem Herzen. Und er hat mir gesagt, hey, wenn das bei deiner Familie ist, was glaubst du, wie es mit Menschen ist, die du nicht kennst? Aber ich brauche dich für die Menschen, die du nicht kennst, dass sie auf deinem Rücken, auf deiner Last, sozusagen auf deine Kosten gesegnet werden. Und ich finde es sowas von krass, wisst ihr, dass, und Gott hat da zu mir einfach gesprochen über so viele Leute, da wie einfach über den Segen und über den Ruhm von Ungerechtigkeit. Und mir fällt natürlich immer wieder Josef ein, Josef, der auf dessen Rücken die Welt überlebt hat. Aber Josef, schaut mal im 1. Mose 39, das sind so, es gibt keine Person in der Bibel, von der öfter gesagt wird, dass sie weint, wie von Josef. 8-mal sagt die Bibel, dass er geweint hat, beziehungsweise bitterlich geweint hat. Wie kannst du auch nicht? Wie kannst du auch nicht in seiner Situation? Aber schaut mal, in 1. Mose 39, Vers 1 steht, und Josef war nach Ägypten hinabgeführt worden und Potiphar, ein Kämmerer des Pharaos, der Oberste der Leibwächter, ein Ägypter, kaufte ihn aus der Hand der Ismailiter, die ihn dorthin hinabgeführt hatten. Stellt euch das vor. Von deinen eigenen Brüdern verkauft, gefangen genommen, verkauft. Dann als Sklave verkauft. Und der nächste Satz sagt, der Herr aber war mit Josef. Was? Er wurde versklavt, aber der Herr war mit Josef. Er wurde verkauft, aber der Herr war mit Josef. Er befindet sich in des Feindes Land, aber der Herr war mit Josef. Er war gefangen im Land von Hexerei und Götzendienst, aber der Herr war mit Josef. Nein, 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 würde ich sagen. Wie kann das sein? Verkauft, versklavt, abgelehnt, aber der Herr war mit Josef. Charismatiker würden 25.000 Bibelstellen hier proklamieren und sagen, das kann nicht sein, Fluch, irgendetwas. Nein, 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 nein. Aber der Herr war mit Josef. Passt auf, noch weiter. Vers 19. Und es geschah, als sein Herr die Worte seiner Frau hörte, die sie zu ihm redete, indem sie sagte, nach diesen Worten hat mir mein Sklave getan, da entbrannte sein Zorn. Und Josefs Herr nahm ihn und legte ihn ins Gefängnis, an den Ort, wo die Gefangenen des Königs gefangen lagen, und er war dort im Gefängnis. Hier, Josef, okay, der Herr war mit Josef. Und auf einmal merkst du, der Herr war mit Josef. Alles, was Josef macht, er hat gelingen. Aber hier, weil die Salbung auf ihm einfach attraktiv ist, von Potiphars Frau, fühlt sich angezogen. Sie ist aber verheiratet. Josef respektiert das. Sie will was von ihm, er sagt nein. Sie fühlt sich gekränkt, und weil sie Angst um ihren eigenen Ruf hatte, fängt sie an, es öffentlich zu machen, dass er sie sozusagen belästigte. Und Potiphar ist außer sich. Glaubt natürlich seiner Frau, ob es so war oder nicht, aber hey, er stellt sich auf die Seite von der Frau, weil er will ja sein eigenes Gericht auch wahren. Und hier, Potiphar ist außer sich, nimmt ihn und schmeißt ihn ins Gefängnis. Und steht an den Ort, wo die Gefangenen des Königs gefangen lagen, und er war dort im Gefängnis. Er ist ins Gefängnis gekommen, und der nächste Satz, der Herr aber war mit Josef. Der hat seinen Job verloren. Der Herr aber war mit Josef. Er wurde falsch beschuldigt. Der Herr aber war mit Josef. Sein Ansehen wurde beschmutzt. Bis zum Lebensende wird er ein Sexualstraftäter sein. Der Herr aber war mit Josef. Er wurde unrechtmäßig ins Gefängnis gesteckt. Der Herr aber war mit Josef. Passt nicht ganz zum charismatischen Christentum. Gott sah es kommen, bevor Josef überhaupt geboren wurde, wusste Gott, was mit Josef passieren wird. Gott konnte es sogar aufhalten, weil Gott ist halt mächtig. Aber Gott hat sich entschlossen, es nicht zu tun, sondern es zu benutzen. Wenn es Sachen in unserem Leben gibt, wo wir wissen, wir folgen Gott nach, und trotzdem sieht es so aus, als würde alles auseinanderfallen. Gib Gott nicht die Schuld, sondern Gott möchte es benutzen. Gott möchte es benutzen. Das Ding ist, das Leben ist so. Wir können charismatisch auf Pfingster sein, wir können all diese Verheißungen in der Bibel haben, aber irgendwann mal trifft es uns immer irgendetwas. Und wir dürfen dann nicht glauben, dass wir zu wenig Glauben haben. Wir dürfen dann nicht glauben, dass wir zu wenig Autorität haben. Wir dürfen dann nicht glauben, dass wir zu wenig Bibelstellen proklamiert haben, zu wenig gefastet haben, zu wenig gebetet haben oder all diese Sachen, sondern der Herr ist mit mir. Was muss ich lernen? Und die Sache ist die, dass hier hast du Glaubenshelden, die wirklich alles verlassen haben, ihr Leben gegeben haben, und da steht, und sie haben es nicht erlangt, für was sie eigentlich geglaubt haben. Und trotzdem sind es Glaubenshelden. Und ich finde es sowas von krass. Josef, wisst ihr, so Josef, versklavt, Job verloren, Ruf ruiniert, alles am Ende. Und da steht, und der Herr war mit Josef. Oh, wow. Sind wir bereit, ein Leben zu leben, wo der Herr mit uns ist? Sind wir bereit, das auf unseren Schultern, auf unserem Rücken, auf unsere Kosten, andere gesegnet werden? Und ich habe immer ja gesagt. Aber hier in dieser kleinen Szene, wo es um einen Flug geht, der war natürlich schon lang, aber um einen Flug geht, die liebsten Menschen, die ich habe, denen ich alles geben würde, ich kaufe denen mehr wie mir, wisst ihr, ich habe es euch schon zigmal erzählt, ich habe kein Problem, meiner Frau und meinem Kind irgendetwas zu zahlen. Kein Problem, vor allem wenn es um Schuhe geht. Aber mir selber, ich kaufe Secondhand ein. Und wirklich, aber in dem Augenblick, das ist nicht ein Flug. Und Gott auf seine wundervolle Art und Weise, der Herr war mit Terwahe, ja, ich verstehe das, Herr, aber ich bin hier in der normalen Klasse und die sind in der Business, aber ich bin mit, ja, ich verstehe das, Herr, aber die essen gut und ich hier muss fasten, aber ich bin mit, ja, Herr, das verstehe. Und der Herr sagt mir einfach auf seine wundersame Art und Weise auf dem Flug nach Thailand, Halleluja, wie ich einfacher kann es sein. In deinem Herzen ist trotzdem noch was. Das eigentlich verlangt, selbst gesegnet zu sein. Das eigentlich verlangt, selber den Genuss zu haben. Das eigentlich verlangt, selber abgegradet zu werden. Und ich muss sagen, ja, ich musste sagen, ja, Halleluja. Und ich schaff's nicht alleine und ich muss sagen, Gott, hilf mir. Gott, hilf mir, weil ich weiß, dass du derjenige bist, ohne dass dich jemand fragt, wer heilst du? Ohne dass dich jemand nach dir sucht, kommst du in die Gegenwart. Aber Herr, ich bitte dich, ich frage dich, helf mir, dass mein Herz rein wird. Und deswegen ist es wichtig, ausgesondert zu sein. Ausgesondert, aber nicht ausgegrenzt. Und so wie Levi, er war ausgesondert, aber auf einmal, er hat alles verlassen. Alles verlassen. Das heißt, sein Geld, seine Familie, alles hat er verlassen. Nur weil ihn Jesus gerufen hat. Und ich glaube, dieses Wort ausgesondert, beziehungsweise ausgesondert zu sein, ist das Wort heilig. Es ist im Griechischen heißt es Agios und im Hebräischen, wahrscheinlich wisst ihr, heißt es Kadosh. Und es ist interessant, ich glaube, dass uns Gott ein Prinzip gibt. Wie kommen wir dahin, Gott? Dass das Volk, dass das Land, wie kommen wir dahin, dass unsere Stadt, wie kommen wir dahin, dass unsere Familie, wie kommen wir dahin, dass unsere Umgebung, unsere Nachbarschaft dahin kommt, auch heilig zu sein, auch ausgesondert zu sein, ebenso sozusagen den Genuss von Errettung zu kommen. Und wisst ihr, was das Erste, ich glaube, dass das ein Prinzip ist in der Bibel, die erste Sache, die heilig genannt wird in der Bibel, wisst ihr, was es ist? Der Sabbat, der siebte Tag, er sagt, und Gott heiligte den Tag. Gott heiligte den Sabbat. Das bedeutet, das Erste, was unsere Aufgabe ist es wirklich Zeit auszusondern. Zeit für Gott auszusondern. Zeit für Gott heilig zu machen. Wo wir sagen, jeden Tag, wo wir sagen, Gott, diese Zeit gehört dir. Ich glaube, dass das Erste ist, dass wir als Gemeinde, dass wir als Gläubige machen müssen, ist, wo wir kommen und sagen, Gott, diese Zeit gehört dir, dass du zu mir sprichst, ich zuhöre und ab und zu auch mal was sagen darf. Das ist meine Zeit mit dir. Weil das Erste, was Gott gesagt hat, was heilig ist, ist Zeit. Wisst ihr, was das Zweite ist, was Gott heilig nennt in der ganzen Bibel? Und zwar, er sagt zu Mose, das ist ein heiliger Ort, zieh deine Schuhe aus. Das heißt, ein Ort, heiliger Boden. Das Erste, was wir heiligen, ist Zeit. Wir widmen Gott Zeit. Was wir auch heute am Morgen tun, wir widmen Gott Zeit. Das Zweite, was wir sagen, wir widmen Gott einen Ort. Wo wir sagen, Gott, an dem Ort versammeln wir uns, an einem Sonntag jetzt oder an einem Mittwoch, was auch immer es ist. Aber dieser Ort ist jetzt heilig und er gehört dir. Das Dritte, was Gott heilig nennt, ist eine Versammlung, ist Gemeinschaft. Ist Gemeinschaft. Schaut mal, Gott wurde noch nicht mal erwähnt bisher. Das Erste ist Zeit, wir widmen Gott Zeit. Das Zweite ist, wir widmen Gott einen Ort. Das Dritte ist, wir widmen Gott unsere Gemeinschaft. Das Vierte ist, Gott heiligt die Erstlingsfrucht, also ist es eine Frucht unserer Hände. Es ist so viel Kraft in dem, wenn wir mit Gott zusammenarbeiten. Schaut mal, es gibt diese Geschichte, ihr kennt diese Geschichte, als Mose hoch auf den Berg stieg und oben auf dem Berg empfängt er die zehn Gebote, beziehungsweise er empfängt die Gebote und dann die zwei Steinplatten, wo die Gebote Gottes draufstehen. Und als er beim zweiten Mal runterkommt, schaut mal, als er beim zweiten Mal runterkommt, steht er vor dem Volk und er hat selber nicht gemerkt, aber die Bibel sagt, sein Gesicht strahlte und sie fürchteten sich vor ihm. Sein Gesicht strahlte. So, aber was mich interessiert hat, ist, Herr, aber als er das erste Mal runterkam, da strahlte sein Gesicht nicht. Wieso strahlt er es beim zweiten Mal, aber beim ersten Mal nicht? Beim ersten Mal hat er ebenso zwei Steinplatten empfangen von Gott, geht nach unten und sieht, was da ist. Sein Gesicht strahlte nicht, sondern der hat die zwei Steinplatten zerstört, weil er gesehen hat, weil er außer sich war, was das Volk getan hat in seiner Abwesenheit. Und dann geht er wieder hoch zu Gott, wieder 40 Tage lang. Und als er da zurückkam, leuchtete sein Gesicht. Und wisst ihr, was der einzige Unterschied war zwischen diesen zwei Aufstiegen? Im ersten Aufstieg war Gott derjenige, der ihm die Steinplatten gegeben hat. Am zweiten Aufstieg sagt er, jetzt musst du die Steinplatten selber machen. Das heißt, wenn du deine eigene Kraft, deine eigene Zeit, deine eigene Arbeit in etwas investierst, hast du ein anderes Herz für das, wie wenn du es einfach nur geschenkt bekommst. Das muss ich meinem Sohn erklären, beim Business Klasse. Das ist nicht normal, Junge. Und deswegen, es hat was, wenn du das Werk Gottes mit deinen eigenen Händen unterstützt. Dein Gesicht wird auf eine Art und Weise leuchten, die Herrlichkeit auf deinem Leben ist eine andere, wie wenn du es einfach nur bekommst. Viele hätten das gerne, einfach oben bei Gott zu bleiben und einfach in dieser Herrlichkeit und so weiter, Hände heben. Nein. Junge, da oben sind die Hände dafür da, um dreckig zu werden. Also, ich verstehe, was ich meine. Tack, tack, tack. Mose, hast du Hammer und Meißel dabei? Nein, wieso? Okay, muss da mit den Händen machen. Der einzige Unterschied zwischen zwei Aufstiegen war bei einem, danach hat sein Gesicht geleuchtet, bei dem anderen nicht. Was war der Unterschied? Der Unterschied war, hier musste er selber die Platten hauen. Hier hat er sie bekommen. Und als er sie gehauen hat, oh, das ist so heilig. Oh ja, ja. Oh Mann, du bist so würdig. Oh ja, oh Schaka, Schrott. Nein, hat er nicht gesagt. Aber ihr wisst ja, komm nach unten. Sein Herz ist drin. Sein Herz ist in etwas drin. Etwas nur geschenkt zu bekommen. Deswegen gibt es Herrlichkeiten, die Gott uns geben möchte. Tiefen in Gott, die gibt es nur, wenn wir unsere Hände dreckig machen. Nicht so, sondern wenn wir unsere Hände dreckig machen. Es gibt Herrlichkeiten, die Gott, ja, Gott ist so gnädig und er zeigt uns seine Herrlichkeit. Aber dann gibt es Level der Herrlichkeit, die gibt es nur, wenn wir uns heiligen. Die gibt es nur, wenn wir unser Leben niederlegen. Die gibt es nur, wenn wir sagen, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Die gibt es nur, wenn wir sagen, egal Herr, wie du mich benutzt, Hauptsache, dein Segen fließt. Und dann das Fünfte, das heilig in der Bibel genannt wird, ist Gott. Wenn wir Gott Zeit aussondern, wenn wir Gott einen Ort aussondern, wenn wir Gott unsere Frucht aussondern, wenn wir all diese Sachen tun und Gemeinschaft haben und sie heilig halten, dann kommt Gott. Auf eine Art und Weise, wie wir es gerne hätten. Und das nächste ist, was dann passiert ist, was dann heilig genannt wird als sechstes, ist ein geistlicher Ort, zu dem wir Zutritt haben. Wo wir aus sozusagen regieren, herrschen, wie die Bibel sagt, dass wir gesetzt sind an himmlischen Orten. Aber schaut mal, dieser Ort ist nicht ein Ort, wo wir einfach nur rumtanzen und nicht, also ich kann nicht tanzen, aber ihr wisst ja, was ich meine. Sondern die Bibel sagt in 2. Mose 33, Vers 11, und der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Oh, wie wundervoll es ist. Das ist eine der Herrlichkeiten Gottes, ist das Angesicht Gottes. Er ist im Heiligtum mit Gott und redet mit Gott von Angesicht zu Angesicht. Herrlichkeit. Aber diese Herrlichkeit ist nicht, um dort zu bleiben. Sondern diese Herrlichkeit ist nicht für, die ist nicht mal für Mose. Mose wird gesegnet, ja. Diese Herrlichkeit ist fürs Volk. Weil dann steht, und der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet, dann kehrte Mose ins Lager zurück. Wir hätten gerne, ja, wenn wir Herrlichkeit erleben, oh, wir bleiben da drin. Nein, Junge. Das ist, um ins Lager zurückzukehren. Wir hätten gerne, ja, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit zu wandeln. Ja, aber von Herrlichkeit zu Herrlichkeit wandeln bedeutet, dass wir immer mehr werden wie Jesus. Und wenn wir immer mehr werden wie Jesus, dann beugen wir uns immer mehr, dass auf unserem Rücken immer mehr Menschen gesegnet werden. und Mose in der Herrlichkeit von Angesicht zu Angesicht und er könnte da drin bleiben, ja, aber hey Mose, diese Herrlichkeit ist nicht, um dort zu sein, sondern diese Herrlichkeit ist, um dem Volk zu dienen. Die höchste Form von Herrschaft ist dienen. Die höchste Form von Herrlichkeit ist ebenso sehr zu dienen. Ich bin kurz vorm Abschluss, mein nächstes Buch abzuschließen über die Herrlichkeit Gottes. Und ich muss sagen, wenn ich mein Buch lese, kriege ich Gänsehaut, was ein gutes Zeichen ist. Nein, aber einfach nur die Herrlichkeit. Es gibt unterschiedliche Level der Herrlichkeit, aber ab einem gewissen Punkt kommst du nur rein, wenn du bereit bist, dein Leben für andere niederzulegen. So wie diese in Hebräer, die sagen, wir nehmen Freiheit nicht an, wir wollen eine bessere Auferstehung. Was ist das? Und bei uns vielleicht im Westen fällt es uns vielleicht sogar noch schwer. Wir denken manchmal, es fällt uns nicht schwer. Deswegen ist einfach dieser Segen für mich, an diese Orte zu gehen, wo Christen verfolgt werden, weil die haben das noch. Die haben das noch, wo sie sagen, so, all das hier kann ich sowieso nicht mitnehmen. Und ich finde das so krass, dort zu sein und das zu empfinden, ist fast einfach. Aber hierher zu kommen und es wirklich auszuleben, schon ein Tag kann dich sowas von verändern. Es ist verrückt eigentlich. Schon gewisse Dinge, in denen wir leben, gewisse Dinge, gewisse Sachen, die wir ausleben, die wir genießen dürfen, hey, wenn uns die weggenommen werden, ist schon echt problematisch zum Teil. Und was glaubt ihr, wieso diese ganzen Warteschlangen bei Unternehmen, die Warteschlangen, wo man sich beschweren kann, ewig lang sind? Was ich habe Recht, ich habe Anrecht, ist ungerecht behandelt und so weiter. Warteschlangen, Katastrophe. Ewige Warteschlangen. Und sie sind der 37. in der Linie. Und Leute warten. Hey, du hast Besseres zu tun, Junge. Ich meine so, du hast Besseres zu tun. Aber ich wurde ungerecht behandelt. Du hast Besseres zu tun. Es gibt eine Herrlichkeit der Ungerechtigkeit. Ich bin der 37. in der Reihe her. Und ich bin mit dir. Ich wurde ungerecht behandelt. Und der Herr ist mit dir. Herr, aber das ist nicht in Ordnung. Und der Herr ist mit dir. Wir denken so oft, wir wissen alles, wir können alles, wir sind doch Gottes Kinder und so weiter. Ja, aber was das manchmal bedeutet ist einfach, der Herr ist mit dir. Gott, ich habe meinen Job verloren. Der Herr ist mit dir. Ich finde das krass. Und dann das siebte, was Gott heilig nennt, ist Volk. Ist das Volk. Das heißt, wenn wir Gott die Zeit widmen, wenn wir Gott den Ort widmen, wenn wir Gott Gemeinschaft widmen, wenn wir Gott die Frucht unserer Hände widmen, dann ist Gott da und wir können gemeinsam mit ihm in der Heiligkeit sein. Das nächste ist, dass er uns Dinge eröffnet aus dem geistlichen Ort heraus, wo Segen fließen kann, von dem wir uns nicht mal vorstellen können. Und das nächste ist dann das Volk. Aber zuerst benötigt es ein Volk, beziehungsweise eine Gruppe, benötigt es Personen, die ihre Zeit widmen, die einen Ort widmen, die ihre Frucht widmen, die ihre Gemeinschaft widmen und die sich Gott widmen, damit am Ende sich das Volk Gott widmet. Und das ist Gemeinde. Das ist Gemeinde. Wir sind ausgesondert, aber nicht ausgegrenzt. Wie Levi, der, wo Gott ihn berührt hat und er lässt alles stehen und liegen und folgt ihm nach, aber nicht um ausgegrenzt zu sein, sondern alle, die er kennt, die ebenso sündig sind, einzuladen und sagen, hey, komm, ich will euch was zeigen. Und das Ding ist, Jesus hat Spaß dabei. Das gefällt mir wieder. Jesus hat Spaß an solchen Situationen. Er wird geehrt, indem wir Sünder zurück beziehungsweise ins Königreich Gottes führen. Das ist Gemeinde. Das ist Gemeinde. Aber als allererstes, was? Zeit. Zweite, Ort. Dritte, Gemeinschaft. Vierte, Frucht. Fünfte, Gott. Sechste, gemeinsam einen himmlischen Ort. Und das siebte, Volk. Es ist immer, immer, immer das Gleiche. Es wird immer so funktionieren. Immer so funktionieren. Es wird nicht funktionieren, indem wir tolle Sachen organisieren und so weiter. Und ich glaube an Organisation. Ich glaube, wenn wir Sachen organisieren und Gott reinlassen, perfekt. Genau so muss es sein. Sachen organisieren, aber Gott muss da sein, Gott muss da sein, Gott muss da sein, Gott muss da sein. Es gibt zu viele Leute, die satt sind, wie Levi von Gott. Aber eigentlich sind sie nicht von Gott satt, sondern eigentlich sind sie vom System satt. Und wir werden immer wieder reinfallen ins System. Es gibt keine Gemeinde, die nicht irgendwann mal geprüft wird, beziehungsweise einfach so reinfällt, möglicherweise in eine gewisse Religiosität. Viele hätten es gerne, nein, das gibt es nicht. Die Frage ist nur, wie wir damit umgehen. Ob wir sagen, wir stehen auf, nein, hey, wo Gott, du durftest zu unserem Herzen sprechen. Weil das Ding ist, jeder von uns ist auf eine gewisse Art und Weise religiös. I'm sorry. Und wie soll es dann anders nicht sein mit der Gemeinde? Aber die Frage ist, wie stehen wir da? Wenn wir sagen, okay Gott, hey, wir haben uns ein bisschen davon entfernt, dass du das Wichtigste bist. Wir wollen jetzt, dass du das Wichtigste bist. Und Gott, lass uns, einfach berühre unser Herz. Das ist ja mein Gebet jedes Mal beim Ben Naftali. Ja, ich kann ihm das ausleben. Heute Morgen klopft er an der Tür. Ich sag nicht, komm rein, gar nichts. Weil ich meine so, warum? Weil ich mit Gott bin im Gebet und er kommt trotzdem rein. Weil ich meine so, er kommt trotzdem rein. Aber er sieht mich. Er sieht mich, dass ich bete. Ich weiß, das hat einen Einfluss auf ihn. Aber wisst ihr was? Das wird sein Leben nicht zu dem hinführen, was er werden will. Und deswegen ist jedes Mal mein Gebet, jeden Abend ist, Herr, lehre ihn in der Furcht des Herrn. Und das zweite ist, bereite ihn vor auf eine Begegnung mit dir. Weil das ist, er braucht eine Begegnung mit dir. Er braucht eine Begegnung mit dir. Ich kann ihm die Bibel beibringen, ich kann ihm Beten beibringen, ich kann ihm alles beibringen, ich kann ihm Fasten beibringen, ich kann ihm moralische Werte beibringen, aber Gott, wenn er nicht die Begegnung mit dir hat, so wie Levi, weil er wusste alles, er war in alles eingeweiht, aber nur eine Begegnung mit Jesus hat ihn alles. Das ist das, was er braucht. Und deswegen, unser Gebet ist es halt als Gemeinde, Gott, das soll ein Ort sein. Wir wollen dir diesen Ort widmen. Wir wollen dir diesen Ort weihen, dass Leute eine Begegnung mit dir haben. Begegnung mit dir haben. Aber draußen, nach draußen muss die Herrlichkeit fließen. Draußen muss die Herrlichkeit fließen. Wie in Hesekiel, diese 47, wo das Wasser im Tempel, das Wasser des Heiligen Geistes fließt. Und auf einmal, da ist die Quelle. Aber das Wasser ist draußen viel höher wie drinnen. Das ist das, was wir verstehen müssen, ist, das Wasser draußen ist höher wie im Tempel. Im Tempel fließt das Wasser und er geht nach draußen und auf einmal ist es bis zu den Knöcheln. Dann geht er noch weiter vom Tempel weg, auf einmal ist es bis zu den Knien, bis zu den Hüften. Hier! Und auf einmal geht es nicht weiter. So, umso weiter er weggeht aus der Gemeinde, umso weiter er weggeht aus dem Tempel, umso höher ist die Herrlichkeit, umso stärker ist der Heilige Geist da. Und wir denken, nein, der Heilige Geist muss hier am stärksten sein und dann draußen, vielleicht ein bisschen was. Nein, hier muss die Quelle sein. Hier muss es konstant sprudeln. Aber draußen muss die Herrlichkeit ersichtlicher sein. Der Heilige Geist ersichtlicher sein. Weil das Ding ist hier, das Werk ist nur begrenzt, was er machen kann. Draußen ist es unbegrenzt. Draußen ist es, wo er anfängt, die Wirtschaft umzugestalten. Draußen ist es, wo er die Menschen herausführt aus den Finanzämtern und alle, die uns die Kohlen rausnehmen und so weiter. Ihr wisst ja, wie ich meine. Aber dort muss der Heilige Geist. Aber wo fängt es an? Hier. Leute, die anfangen, ihre Zeit Gott zu weihen, einen Ort Gott zu weihen, ihre Hände Gott zu weihen und sich selbst Gott zu weihen und einfach nur das, Gott, lass es einfach nur fließen. Und ich sage es immer und immer und immer wieder. Gott weiß was, auch wenn wir nicht diejenigen sind, die den totalen Segen empfangen werden, sondern alle anderen, ist es okay für mich. Und wenn ich das sage, meine ich das auch. Und dann, wenn ich auch vorangehe und andere sehe, wie andere wachsen, denke ich mir, Gott, kannst du erinnern, was du gesagt hast? Der Herr ist mit dir. Darf ich wenigstens stolz darauf sein, dass es wegen uns vielleicht ist, was da draußen passiert? Der Herr ist mit dir. Egal was, es geht einfach nur ums Königreich. Es geht nur ums Königreich. Wenn wir am Ende alle draußen sind, weil das Königreich ausgebreitet wird, weil wir draußen benötigt werden und hier drin wir mit zu dritt sind und so weiter. Halleluja. Jesus, noch bin ich nicht so weit, aber die Sache ist die, hier fängt's an. Hier fängt's an. Leute, die bereit sind, ihre Rücken zu geben, ihren Einsatz zu geben, das andere drauf. Weil im Endeffekt, wir sind alle einfach nur Sünder, die geheiligt wurden und heilig sind. Weil das Ding ist, der Esel, der Jesus nach Jerusalem reingeführt hat, oh ja, er war der einzige Esel auf der ganzen Welt, der Jesus nach Jerusalem tragen durfte. Und trotzdem war er einfach nur ein Esel. Auch kein BMW-Esel, nein, Esel. Einfach nur ein Esel. Und das ist das, was wir sind. Wir hätten es gerne. Wir sind so Geistlichkeit. Ist manchmal, ich sag immer, Predigen ist der perfekte Job für mich. Ich sage euch auch warum. Weil die Salbung lässt mich geistlicher erscheinen, als ich es eigentlich bin. Das ist der perfekte Job für mich. Es lässt mich geistlicher erscheinen, als ich es bin. Und das siehst du so oft und deswegen, Halleluja. Und viele denken, hey, ich bin so geistlich und so weiter. Oder was weiß ich, Leute, die sagen, nein. Die Salbung lässt uns einfach nur geistlicher erscheinen, als wir sind. Das ist echt gut. Halleluja. Wenn ihr wüsstest, wie ich bin. Aber das ist Gemeinde. Wir sind ausgesondert, aber nicht ausgegrenzt. Es scheint so, als hätten wir nichts gemein und trotzdem sind wir verbunden. Das ist gemeint, das ist das Haus Gottes. Hier fängt es an zu sprudeln. Aber draußen wächst das Wasser. Ist nicht drin, draußen wächst das Wasser. Amen, lasst uns aufstehen. Halleluja. Wenn du in deinem Leben Ungerechtigkeit erlebst, Gott ist nicht ein Gott, der Ungerechtigkeit fördert. Gott ist auch nicht ein Gott, der sich über Ungerechtigkeit freut. Und Gott ist auch keiner, der Ungerechtigkeit wirkt. Aber wenn wir trotz Ungerechtigkeit nicht sehen, dass Gott eingreift, dann müssen wir verstehen, dass Gott Ungerechtigkeit benutzt. Und Herr, wenn es einfach wirklich möglicherweise sind wir jetzt nicht bereit und ich muss sagen, wir sind nicht bereit, aber Herr, führ uns dorthin an den Ort, wo ja wegen Ungerechtigkeit unsere Tränen fließen, so wie bei Josef. 8-mal, Herr, steht in deinem Wort, dass Josef weinte oder bitterlich weinte. 8-mal, Herr. Was auch die Zahl des Neubeginns ist. Ja, Herr, was uns aber auch aufzeigt, dass du unsere Tränen siehst, dass du nicht einfach nur an uns vorübergehst, sondern wirklich, du siehst unsere Tränen, du siehst unsere Schwierigkeiten, du siehst unsere Kämpfe, du siehst, Herr, mit was wir kämpfen, Herr, aber und in all dem, was wir bei Josef sehen, der so viel Ungerechtigkeit, so viel Leid erlebte, Herr, aber du mit ihm warst. Und Vater, unser Gebet heute Morgen, Herr, ist, egal, durch was wir durchgehen, ja, Vater, es könnte uns besser gehen, ja, Vater, wenn wir uns vergleichen mit anderen, oh ja, es könnte uns noch besser gehen, Herr. Und trotzdem sind wir so dankbar für das, wo wir sind, weil da, wo wir herkommen, Herr, es ist fast schon ein Wunder, wo du uns hingeführt hast. Und Vater, wir haben so viel Ungerechtigkeit selbst erlebt. Und jetzt, wenn wir zurückschauen, können wir jubeln und sagen, der Herr war mit mir. Der Herr war mit mir. Aber der Herr war mit mir. Und Vater, ich bete, Herr, dass du uns einfach diese dieses Herz gibst, weil es einfach ein Privileg ist, von dir ausgesondert zu sein, Privileg von dir berufen zu sein, Privileg ist von dir, dass du unser Herz berührt hast, dass du uns errettet hast, Herr. Aber wir wollen es nicht nur als einfach nur als Privileg für uns selber erachten, sondern Herr, gib uns ein Herz, Herr, wo wir sagen wollen, wo wir unser Herz weit machen wollen, wo wir einfach unsere Arme ausbreiten wollen, Vater, dass sogar die Sünder, andere Zolleintreiber, andere Sünder, andere Leute, Vater, die in Schwierigkeiten sind, hineinkommen. Vater, gib uns ein Herz, dass wir sie hineinrufen, weil nicht, Vater, wir wollen dir zu Ehren ein Fest geben. Dir zu Ehren ein Fest geben, Herr. Dir zu Ehren ein Fest geben. Und deswegen wollen wir, dass sie alle hineinkommen, Herr. Dass sie alle hineinkommen, Herr. Ob sie dankbar sind am Ende oder nicht dankbar sind, aber dass sie die Möglichkeit haben, von dir berührt zu werden. Deswegen wollen wir dir unsere Zeit weihen. Deswegen wollen wir dir, Herr, dir an einen Ort weihen. Deswegen wollen wir dir die Frucht ehren. Deswegen wollen wir dir, Herr, die Gemeinschaft weihen, Herr. Herr, hilf uns, eine Gemeinde zu sein, eine Ekklesia zu sein, wie du sie dir vorstellst, Vater, hier in dieser Stadt und in diesem Land. Herr, hilf uns, nicht so geistlich zu sein, dass wir keinen irdischen Wert haben, aber auch nicht so irdisch zu sein, dass wir keinen geistlichen Wert haben. Herr, hilf uns, die Augen, dass uns die Augen geöffnet werden für die Geheimnisse deines Willens, die du wirken möchtest, Vater, hier auf der Welt. Herr, hilf uns, nicht bitter zu werden, unvergeben zu sein, nicht sauer zu sein, Herr, wenn Ungerechtigkeit passiert, sondern dass wir es im Hinterkopf haben. Du bist mit uns. Was wissen wir schon, was du uns noch beibringen möchtest? Du bist mit uns. Herr, hilf uns, dass dieses Verständnis, dass du mit uns bist, mehr ist, als wir benötigen. Du bist mit uns. Aber der Herr ist mit uns. Herr, lass es tief in uns hineinziehen. Aber du bist mit uns, Herr. Lass es tief in uns verwurzelt sein, aber du bist mit uns, Herr. Nicht um uns zu rechtfertigen vor anderen, Herr. Nein, sondern du bist mit uns, weil du uns benutzt. Halleluja. Thank you.